Wir piepen's aus.
Bin ich dagegen? Ich bin für sagen, wie es ist.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich normalerweise jede Woche in den politischen Wahnsinn eintauchen. Heute aber nicht. Heute machen wir mal wieder ein Q&A, weil ihr uns mit Fragen und ja Themenvorschlägen geflutet habt. Herzlich willkommen, lieber Jan. Freust du dich?
Ja, sicher. Bin gespannt.
Eine der Fragen, die am häufigsten zugesandt wurde, übrigens wirklich auf allen Kanälen, Instagram, E-Mail, obwohl ich das gar nicht angegeben hatte, haben die das rausgefunden.
Deine E-Mail?
Ja, meine persönliche, private E-Mail, ja. Und also dann natürlich auch die Kommentare unter unseren Videos. Irre viel. Ich habe mich da durchgearbeitet und eine der Fragen, die häufiger kam, war, wann fährt Jan wieder in den Urlaub? Wie passend, dachte ich mir.
wieso das denn? Ja. Weil die mir das nicht gönnen? Oder
doch, doch. Aber ihnen ist halt aufgefallen, dass du wirklich regelmäßig in den Ferien den Abflug machst.
Ja, weil ich ja bekanntermaßen noch 3 kleine Kinder habe. Mhm. Eins noch nicht mal im schulpflichtigen Alter, weil noch im Kindergarten. Und wir relativ beengt leben.
Ach komm, ich war doch schon mal bei euch.
Pass mal auf, 120 Quadratmeter oder 123 Quadratmeter. Mit 5 Leuten, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz. Also jedenfalls sind wir unter den in Deutschland geltenden Hartz IV bis ins Bürgergeld Standards. Ich glaube, du hast als Bürgergeldfamilie mit 5 Leuten Anspruch auf 140 Quadratmeter.
Ist es so?
Ja. Können wir ja nochmal checken lassen. Aber
also jetzt bin ich geschockt.
So. jedenfalls eine Woche bei schlechtem Wetter. Mit 3 sehr aktiven Kindern.
Zu Hause.
Die haben ja alle, wie ich, auch ADHS. Also die ersten beiden jedenfalls.
Okay.
Und dann wird es ein bisschen wild. Und deswegen fliegen wir dahin, wo man dann noch rausgehen kann.
Wo geht's hin?
Wie immer Marrakesch.
Ah, da warst du doch dieses Jahr schon mal.
Ja, da sind wir 2 im Jahr.
Nicht so schlecht. Das gibt's, kann jetzt der Hartz-IVler nicht.
Nee, das kann er nicht, der Hartz-IVler. Er gibt eine Direktverbindung von München. Insofern ist man dann in 4 Stunden in Marokko. Und ich mag die Leute, ich mag das Essen, ich mag eigentlich alles da. Das ist immer wieder natürlich eine Freude, hier zu arbeiten und hier zu sitzen. Weil, die Produzentin reicht uns also nochmal nach. Mhm. Was ist der Anspruch einer Person im Haushalt? 45 bis 50 Quadratmeter für eine Einzelperson. Mhm. 60 Quadratmeter für 2 Personen und 15 Quadratmeter für alle weiteren. Also dann wären das nochmal 45 plus 60. Also gut, ich habe mich ein bisschen geirrt. Also bei 100 wär's. Wir sind innerhalb des Hartz IV, sagen wir mal.
Ach so, es geht doch um die Wohnung. Alles klar. Du, ich würde sagen, wir arbeiten uns mal durch die Fragen, die ich rausgefischt habe von unseren Zuschauern und Zuhörern. Was wirklich auch viele interessiert hat, weil du ja immer sagst, du bist eigentlich ja Sozialdemokrat im Herzen. Warst du schon mal in einer Partei? Und wenn nicht, in welche Partei würdest du eintreten, wenn du müsstest?
Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, was ich gewählt habe. Also lange die Grünen.
Hä?
Ja, klar. Ja, logisch.
Okay.
Also als ich die erste Wahl, ich weiß gar nicht, war ja noch unter Helmut Kohl. Und wie gesagt, ich komme ja aus so einem ganz tiefgläubigen SPD-Haushalt. Und das war klar, dass du nicht die CDU wählen kannst. Aber ich wollte natürlich nicht, das war ja Rebellion, ne?
Ach so.
Ich will nicht sagen Extinction Rebellion, aber natürlich Stick it to the Man. Und insofern bin ich natürlich nach links abgebogen. Also ich habe dann die Grünen gewählt, aus Protest gegen mein Elternhaus.
Ach ja, mit dem Palituch. Ich erinnere mich.
Bin ich dann auch geblieben. So unter der, dann kam ja dann Joschka Fischer und so diese Art von Grünen. Und dann bin ich irgendwann abgefallen vom Glauben und ab dann habe ich dann FDP gewählt. Das habe ich auch öffentlich bekannt. Mhm. Gut, das hat meinem Ruf hat nicht aufgeholfen, vor allem im Spiegel. also bis dahin galt ich als exzentrisch, ab dann als verrückt. Mhm. Aber ich finde, als Journalist sollte man nicht Mitglied einer Partei sein, weil das bringt dich in Loyalitätszwänge, in die man sich nicht freiwillig bringen sollte. Es ist ein Unterschied, ob ich was wähle oder
ja,
eine Partei und auch vielleicht dabei bleibe oder oder eben ob ich Mitglied einer Partei bin. So, das passt nicht zusammen, Journalismus und Parteizugehörigkeit.
Ja, da könntest du nicht mehr kritisch Bericht erstatten.
Ja, gut, ich wahrscheinlich ich immer noch, weil so bin ich angelegt. Aber sollte man trotzdem nicht machen.
Also du galtst dann beim Spiegel als verrückt, nicht als umstritten. Das ist ja eigentlich das Adjektiv, das du dir noch erarbeiten möchtest. Das hat die unsere
oder
Zuschauer...
Der polarisierende Journalist. Oh, ja. Das stand jetzt neulich im Spiegel über mich, glaube ich. Der polarisierende Fokus-Kolumnist Jan Fleischauer.
Ich habe eine lange Nachricht bekommen, über Instagram war es, glaube ich. Da hat jemand geschrieben, warum du gerne der umstrittene Kolumnist unbedingt sein möchtest und ob du unbedingt anecken möchtest. Und dann war die Frage... ob du schon mal was gemacht hast, wo du so richtig Ärger bekommen hast und du musstest zurückrudern, du musstest eine Geschichte zurücknehmen oder wurdest verklagt, was auch immer. Also gab es da irgendwas, was du im Nachhinein bereust?
Also was ich natürlich manchmal bereut habe, ist, ich habe über jemanden geschrieben und der wirklich gute Gag ist mir erst im Nachhinein eingefallen, als es zu spät war und die Sache schon gedruckt oder publiziert.
Ach, ärgerlich.
So. Ansonsten, nö, bin ich mal wirklich in Schwierigkeiten geraten. Also eine Zeit lang habe ich auch noch Investigativgeschichten gemacht, also nicht nur Meinungsjournalismus. Wobei auch heute, ich mache jetzt nicht investigative Arbeiten, aber sagen wir mal, viele meiner Kolumnen geht schon ziemlich viel Recherche voraus.
Ja, ja, klar.
Also Recherche loszuschreiben kann man auch, aber dann finde ich, wird es langweilig. Also ich will dann schon zum Beispiel wissen, wenn ich meinetwegen, sagen wir mal, wenn wir jetzt immer hören, wir würden so wahnsinnig profitieren von Migration, stimmt das?
Mhm.
Und da gibt es ja Zahlen dazu auch und es ist relativ kompliziert, unterm Strich profitieren wir oder profitieren wir nicht, haben wir profitiert oder haben wir nicht profitiert, so, da muss man dann schon ein bisschen in die Recherche einsteigen. Aber jedenfalls eine Zeit lang habe ich auch Investigativberichterstattung gemacht und dann passiert es natürlich auch mal, dass jemand damit nicht zufrieden ist und eine Gegenüberstellung anstrengt. Ja, andererseits, dann kommt halt eine Gegendarstellung.
Ja, okay. So, ja. Aber du hast jetzt nicht irgendwie Anfeindungen auf der Straße, weil du ja teilweise schon auch polarisierst.
Auf der Straße zum Glück nicht.
Mhm.
Also, muss man sagen. Im Netz viel, logisch.
Mhm.
Ja, so, kommt ja so ein bisschen drauf an, welchen Kanal du ansteuerst. Also am härtesten geht es natürlich bei Twitter bzw. X zu.
Mhm.
Wobei die sind ja noch, also... Es heißt ja immer, es sei so eine Kloake geworden, ne?
Das ist auch ein bisschen, finde ich.
Ja, aber geh mal auf Blue Sky.
Ja gut, das habe ich nicht.
Da haben sich
bist
ja
du da auch?
Ja, klar, habe ich mich angemeldet. Also
das ist auch
ja
so ein Twitter-Leid.
Ja, nee, das sind ja die ganzen Linken, die es dann irgendwann bei Twitter nicht mehr ausgehalten haben, die sind ja dann zu Blue Sky.
Oh Gott, da gehe ich nicht
so hin. Wie das immer so ist, wenn du untereinander im Wesentlichen gluckst, ohne Widerspruch oder Realitätscheck von außen, das gibt dann so Selbstverstärkungsdynamiken. Mhm. Und die reden sich dann irgendwann immer heißer.
Ja.
So, dass die, ich würde mal sagen, also, was so Beleidigung angeht, wildes Reden, ja, auch so ein bisschen.
Gaga.
Ja. Da bist du eigentlich bei Blue Sky noch viel mehr aufgehoben heute als bei Twitter.
Ah.
Deswegen habe ich mich bei Blue Sky auch angemeldet. Ich schreibe da nichts. Aber so als hin und wieder als Beobachter.
Mhm.
Ich glaube, da musst du den Namen Fleischauer nochmal in die Runde werfen. Da explodieren alle Köpfe, ja. So. Was öfter vorkommt, dass ich auf der Straße angesprochen werde. Und das ist in der Regel freundlich. Ich glaube, die meisten Menschen, die mich erkennen und nicht mit mir übereinstimmen, ziehen es dann vor, sich so ihren Teil zu denken. Aber da gibt es zum Glück eine gewisse, sagen wir, menschliche Hemmschwelle.
Ja.
Wo man ja versucht, auch dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und eben nicht, sie sind doch Fleischauer.
Ja, ja.
Ich finde das so scheiße, was sie machen.
Das wäre übrigens auch mal spannend eigentlich, ne?
Ja. Vielleicht haben die auch Schiss, dass ich dann sage, ach, interessant, was genau denn eigentlich?
Ja, und dann müssen wir was sagen, dann ist es schwierig. Oh Gott. Wir haben auch viele Fragen bekommen, die natürlich über die Themen gingen, über die wir gesprochen hatten. Beispielsweise hat die Zuschauer sehr bewegt, die gesagt haben, was wir letzte Woche besprochen hatten, hält diese Koalition eigentlich noch bis zum Ende? Und da heißt es einmal, ich will es mal vorlesen, weil es ein Zitat ist, die Ampel war schon schlimm, aber mir fällt nichts ein, was an der jetzigen Regierung irgendwie vorteilhaft wäre. Wie ist dein Blick darauf? Halten die durch?
Ich halte mich ja mit Prognosen aus gutem Grund zurück, weil diese Art von Journalisten Prognosen und Journalisten neigen komischerweise immer gerne dazu, Dinge vorauszusagen, die sind, was jetzt kommen wird, extrem windig sind. Also unser Track Record ist relativ schlecht. Denken wir mal das zum Beispiel an die Ausgang der Trump-Wahl. Ja, ja, und oh ja. So. Oder anderes. Aber ich bin ja ein heiterer Mensch. Merkt man ja auch im Podcast. Mein Motto ist ja entlehnt, bekanntermaßen dem österreichischen Volksdramatiker Johann Nestroy. Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben.
Ja, stimmt.
So. Aber natürlich, wenn ich jetzt so in die Wirtschaftsteile der Zeitung gucke, denke ich, hoppla, also da baut sich eine Wand auf. Und das kriegen die Leute ja auch mit. Also nicht, wenn sie jetzt, selbst wenn sie nicht jetzt bei VW oder der Zulieferindustrie oder überhaupt im Industriellen beschäftigt sind, das dritte Jahr ohne Wachstum und alles, an was wir uns gewöhnt haben, also stabile Renten, Gesundheitsvorsorge, der gesamte Sozialstaat, ist aufgebaut auf Wachstumssteigerung.
Klar.
Und nicht auf Minus oder Stagnation. Und im Augenblick kriegen wir das hin, weil wir halt so Sonderhaushalte oder Sondervermögen, wie ja Schulden neuerdings heißen, kreieren. Aber das ist auf Dauer nicht nachhaltig, um mal so ein schönes Wort zu benutzen.
Richtig.
Und insofern, ich habe auch im Augenblick eine, muss ich sagen, so einen ziemlich pessimistischen Blick auf die nächsten Monate. Ja.
Es gab eine These, die heißt, der Bundeskanzler lässt sich von der SPD erpressen, weil er nicht der erste Bundeskanzler sein möchte, der quasi die Brandmauer niederreißt, der dann mit der AfD paktieren müsste, wie auch immer. Und deswegen ist er natürlich maximal erpressbar und macht am Ende alles, was die SPD sagt. Und der Klingbeil ist der heimliche Kanzler. Würdest du da mitgehen?
Der hat es natürlich nicht leicht, der Friedrich.
Nee.
Das ist so.
Klar, ja.
Mit einem, also letztlich mit einer SPD, die total abgewrackt ist. So. Und der man ja nur mal wünschen kann, endlich irgendwie wieder in die Opposition zu kommen, um so ein bisschen wieder zu sich selbst zu finden. Ich meine, die regieren mehr oder weniger jetzt durch seit 1998. Das wird ja oft vergessen. Die haben ja immer so diesen Oppositionsgestus, ja. Aber die sind jetzt 25 Jahre am Ruder oder noch mehr, 27, mit einer kleineren, mit einer ganz kleinen Pause, als Frau Merkel mal mit Guido Westerwelle regiert hat. Vier Jahre.
Ja.
Aber die andere Zeit waren die jetzt immer dabei, seit Gerhard Schröder ins Kanzleramt eingezogen ist. Und das hat die irgendwie geschafft. Die sind durch, das merkt man, die riecht durch.
Dafür haben sie relativ viel Macht.
Ja, so. Und damit muss jetzt der Merz irgendwie umgehen. Er ist auch nicht der größte, muss man sagen, Psychologe, sieht man auch. Das hat er irgendwie verstanden und sieht das auch. Deswegen sagt er ja immer solche Sachen wie, naja, der Lars ist so sensibel, darauf müssen wir eingehen. Aber er kriegt das nicht gut hin. Ja, erpressbar. Die Alternative ist so nicht richtig in Sicht, weil mit der AfD, muss man leider sagen, kann man ja auch nicht regieren. Also das sind natürlich lauter Irre dabei.
Das ist übrigens auch eine Frage, die kann ich gleich anschließen. Warum bist du so gegen die AfD? Warum traust du denen nicht zu, dass sie als Juniorpartner der Union beispielsweise dann doch funktionieren könnten? Da kommt dann auch häufig das Argument, die Grünen waren ja auch mal eine extremistische Partei und haben sich normalisiert.
Ja, also erstens haben die ja, stimmt, die Grünen haben sich normalisiert, allerdings die hatten sich schon vorher normalisiert. Mhm. Also da gab es ja genau diesen Kampf zwischen Fundis und Realo. Und dieser ganze, sag mal, Kommunisten- und Jutta-Ditfurth-Flügel, der ist ja dann ins Exil irgendwann gegangen, weil sie gemerkt haben, also die werden hier nichts mehr. Und übernommen haben Realisten wie Joschka Fischer. Auch Renate Künast war.
Joschka Fischer hat auch Polizisten vermöbelt.
Ja, pass mal, wir reden jetzt nicht von der schlimmen Vergangenheit, aber es geht doch darum, dass du irgendwann eine Machtperspektive entwickelst und bereit bist, sagen wir mal, gewisse gesellschaftliche Realitäten und auch ökonomische Realitäten anzuerkennen.
Und das traust du der AfD nicht zu?
Was wird denn eigentlich mit der AfD besser? Also jetzt mal, wir reden jetzt noch gar nicht über das Personal.
Ja, aus meiner Sicht nichts, aber außer von
also
der
Migration. Also in der Außenpolitik irgendwie sich mit Russland ins Benehmen setzen, wobei dann immer so ganz wolkig ist, was sie eigentlich meinen, ja? Also erstmal heißt es eigentlich Abrüstung. So. Würde ich sagen, gefährlicher Weg.
Absolut.
Einseitige Abrüstung, ja. Da war ich schon in den 80er Jahren, als es hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Und ich kann nicht finden, dass uns die letzten 50 Jahre eines Besseren belehrt hätten, dass das eine gute Idee ist. So, also außenpolitisch weiß ich nicht, wie das zusammengehen soll. Auch sozialpolitisch. Also wenn man sich mal das AfD-Programm anguckt, ich glaube, das haben die meisten gar nicht getan, und sich anguckt, die Vorstellung, die die AfD zu einem der wichtigsten Themen im Augenblick hat, nämlich zur Rente, das ist sozialpolitisch
Waterloo.
Im Augenblick 140 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, also ein Drittel gehen in die Stabilisierung der Rente, wird ja schon längst gar nicht mehr von den Beiträgen finanziert, demnächst 200 Milliarden. Und jetzt kommt die AfD und sagt, wir wollen ein Rentenniveau haben von 80% der letzten Bezüge.
Ja.
Dann ist ja Armageddon.
Ja, klar.
Oder ich sag, das haben die da so reingeschrieben, meinen die aber nicht
aber
so.
Aber das hört sich natürlich
doch
gut an.
Also die meint's. Ein Teil von denen meint es auch so.
Ja, natürlich.
Also anders, weil wir beim Thema Recherche schon waren, als viele vermuten. Hin und wieder rede ich auch mal mit Leuten. Ich rede auch mal mit Leuten von der AfD. Und dann frage ich zum Beispiel Vertreter des Realo-Flügels und dann sagen die, ja, da gibt's eine ganz tief gestaffelte Sozialstaatsfraktion bei uns. Die sind komplett bei Heidi Reichenick letztlich.
Ach was.
Ja gut, nicht bei Eat the Rich. Das soll dann, die wissen gar nicht, wo das Geld herkommen soll. Aber sagen wir mal, dem deutschen Rentner, ja, der muss doch ein auskömmliches Einkommen haben im Alter. Das ist da sofort, da schreien die sofort Juhu. Das machten die bei der Linkspartei halt auch. Heißt dann so ein bisschen
ist ja
anders.
Jetzt noch nichts Schlechtes, ehrlich gesagt. Der hat ja auch ein Leben lang gearbeitet, der deutsche Rentner.
Ja, ist
nur
nichts
das
Schlechtes.
Geld muss halt woher kommen.
Ja, oder wir nehmen es halt irgendwo auf. Und wenn wir gleichzeitig beschließen, wir wollen aber auch uns nicht mehr reinhängen und länger arbeiten wollen wir aber auch nicht. Oh, und anderes mehr. So.
Was mich immer so verwundert, ist, dass so viele Arbeiter die AfD wählen und die würden richtig schlecht wegkommen, wenn die mal dieses Wahlprogramm lesen.
Das kommt auch drauf an. Das ist ja noch ein bisschen widersprüchlich. Also ich glaube, dass wiederum viele Arbeiter die AfD wählen, weil da geht es um dieses berühmte Wort Respekt.
Ja.
Ja. Die SPD hat das intellektuell erkannt, mit Blick auf ihre eigenen Leute, dass bei Wahlentscheidungen nicht nur darum geht, springt am Ende was für mich raus, wenn es so einfach wäre zum Beispiel, da müsste die SPD ja wo ganz anders stehen.
Das stimmt.
Sondern es geht auch um sowas wie Anstand, Fairness. Fühle ich mich zum Beispiel gesehen, auch respektiert in meiner Arbeit? Und da hat die Sozialdemokratie natürlich ganz großes Manko, weil die viele, die eben arbeiten und sich morgens noch auf den Weg machen, das Gefühl haben, also die kümmern sich die ganze Zeit um die Truppe, die sich nochmal einfach umdrehen, auf die andere Seite legt, ja. Das ist ja jetzt auch schon wieder so. Also kaum versucht dann ein Teil der SPD das irgendwie zu begradigen und zu sagen, also wenn, und darum geht's ja nur bei dieser Bürgergeld-Diskussion, wenn jemand einfach beschließt, wenn er einen Termin bekommt vom Jobcenter, interessiert mich nicht, leck mich. dass man dem sagt, ja, das kannst du gerne machen, ist deine freie Entscheidung. Da kannst du nicht erwarten nur, dass die Allgemeinheit dich durchführt. Das ist ja, mehr geht's ja nicht.
Nee.
Also wir erwarten, es soll einfach nur jetzt ein sagen wir mal, eine etwas stärker formulierte Aufforderung geben, die Termine, die einem vorgeschlagen werden, vom Jobcenter.
Auch einzeln.
Und ich würde mal sagen, als Bürgergeldempfänger verfügst du über alles, verfügst du in ausreichendem Maße vor allen Dingen über eins, über Zeit, dem nachzukommen. Und da schreit jetzt schon der eine Flügel wieder, Entsolidarisierung, Sozialstaatsabbau. Und da sagen eben diese Leute, die sich ja morgens auf den Weg machen und dann im Zweifel ja auch nicht so ganz tolle Jobs haben, die stehen dann halt bei Lidl oder sind Packer oder stehen am Band. Nee, das ist eine Partei, die mich sozusagen verrät jeden Tag.
Ja, das stimmt.
Die will ich nicht mehr. Und dann haben sie die vermutete Annahme, dass diesem Bürgergeldempfänger ein bisschen in den Arsch getreten würde von der AfD, wobei das auch noch nicht ganz klar ist. Deswegen wähle ich erstmal die AfD. So, ich glaube, so läuft das eher.
Also du glaubst nicht, dass sie gewählt wird aufgrund von wirklich Zustimmung zum Parteiprogramm, sondern das ist nach wie vor Protest.
Pass auf, die meisten kennen doch das Parteiprogramm gar nicht. Also wenn ich
den Verdacht habe ich auch.
Wenn wir den jetzt sagen und ausbuchstabieren, wie gesagt, die Sache mit der Rente, dass da drin steht, dann sind übrigens, dann, wenn man das finanzieren würde, was die AfD verspricht, dann sind wir mittlerweile bei über 50% des Bundeshaushalts. Wo soll das eigentlich Geld herkommen? Mhm. Und das kann ja dann nur herkommen über Steuererhöhungen oder aber Reichensteuer. Und da sind wir ganz, 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 ganz nah bei der Linkspartei. Dann kriegen die Leute solche Ohren. Achso, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Insofern, nochmal zu dem zurück, was wir besprochen haben. Ich glaube eben nicht, dass es so einfach ist zu sagen, naja, also wenn die CDU mal mit der AfD regiert, ja, dann kommen die Sachen hier schon ins Lot. Weil die AfD, wie sagte so schön Alexander Gauland, ist ein gieriger Haufen. Da findest du im Augenblick eben alles. Ja, da findest du sozusagen diese Herz-Jesu-Marxisten genauso wie diese Nationalromantiker, die meinen, also wenn wir Deutschland abschließen und dann die Zucchini wieder im eigenen Garten bauen, ja, das ist der Weg der Gesundung, so wie Björn Höcke. Hm. Auenland.
Ja. Übrigens, das Thema Rente war auch ja ein großer Aufreger, weil viele Zuschauer das Gefühl hatten, wir hacken immer so auf den Rentnern rum. Warum ist das so? Und dann gab es einen Mann, der geschrieben hat, warum soll man länger als 45 Jahre arbeiten gehen? Seine Frau ist mit 16 in die Lehre gegangen. Mhm. Wenn die mit 67 aufhört, hat sie 51 Jahre lang gearbeitet, dann kann sie doch wirklich erwarten, dass sie auch eine ordentliche Rente bekommt.
Ja. Also der Mann und oder der Zuseher hat total recht. Nur das ist auch nicht der Regelfall in Deutschland, dass jemand mit 16 angefangen hat zu arbeiten und bis 67 arbeitet, sondern der Regelfall ist, darauf hat ja die Wirtschaftsministerin Frau Reiche neulich hingewiesen, dass mittlerweile wir 2/3 unseres Erwerbslebens arbeiten und 1/3 im Ruhestand verbringen. Hm. Und das ist nochmal, das hat sich ja verändert, weil verglichen sagen wir mit 20 Jahren, weil einfach unsere Lebenserwartung so gestiegen ist. So. Und dass das auf Dauer kein besonders, sagen wir mal, tragfähiges Konzept ist, darüber muss man ja zumindest mal reden dürfen.
Ja, na klar.
So, die wurde ja gleich niedergeschrieben, als sie das gesagt hat. Und wir haben ja auch schon an dieser Stelle ein Rentengesundungskonzept, glaube ich,
von
vorgestellt.
Von Carsten Linnemann.
Ja.
Ja. Das stimmt.
Zu sagen, liebe Leute, ab dem Rentenalter, wenn ihr eben nicht Rente bezieht, sondern weiterarbeiten wollt, bekommt ihr das, was ihr dann verdient, steuerfrei. Und das ist, glaube ich, ein Anreiz für ganz viele, mal drüber nachzudenken, ja, vielleicht verschiebe ich nochmal den Renteneintritt um 2, 3, 4 Jahre. Weil, sagen wir mal, zu Hause rumsitzen nur und die Wand anstarren, ist ja auch nicht für jeden jetzt wahnsinnig attraktiv.
Das stimmt, Jan, aber ich denke mir jedes Mal, die Leute, die wirklich körperlich gearbeitet haben, die werden nicht in die Versuchung kommen, auch wenn es steuerfrei ist, noch mit 70 dann irgendwie weiterhin diese körperliche Arbeit zu machen.
Deswegen bin ich ja so für Freiwilligkeit.
Es trifft tendenziell wahrscheinlich die mehr arbeiten, sind tendenziell auch die sowieso schon mehr verdienen, die müssen vielleicht ihre Rente gar nicht aufstocken. Und diejenigen, die gerade schon krebsen, denen hilft das nicht so viel.
Naja, kommt jetzt ein bisschen darauf an, was du gemacht hast im Leben. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute gerne arbeiten.
Das glaube ich auch.
So. Also wenn du zum Beispiel Handwerker bist, ist das ein super Beruf.
Ja, also klar ist das. Aber so. Du musst es halt auch leisten können.
Ja, wie gesagt, wir wollen die Dachdecker-Diskussion auch nicht nochmal aufmachen.
Nein, natürlich nicht.
Also so, dass sie jetzt alle so moribund sind in Deutschland, ja, dass sie sich nicht mehr ab 65 hochbekommen, weil sie haben solche Wehwehchen, ja, dass sie im Grunde da auf dem Liegestuhl liegen müssen. Das ist auch nicht die Lebenswirklichkeit.
Ich finde, man könnte auch mal bei den Beamten ansetzen.
Ja, auch.
Wusstest du, dass Bundeswehrsoldaten mit 52 in Pension gehen?
Nein.
Doch, ist super so.
Ja.
Mit 52, es sei denn, du bist hier, ich kenne jetzt die Dienstgrade nicht so gut auswendig, aber wenn du die ganz oberen bist, die steigen auf, aber das normale Personal muss mit 52 in Pension. Ein Freund meiner Eltern, der war im Jugoslawienkrieg damals, der musste mit 52 körperlich pumpergesund.
Gut, also wir werden das Rentenproblem jetzt im Q&A jetzt hier lösen.
Aber wir wollen nicht auf den Rentnern rumhacken. Das wollte ich nur mal sagen. Das ist jetzt nicht so.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir hacken, wenn überhaupt, nur auf Lars Klingbeil rum.
Ja, das war übrigens auch eine Frage, warum du dich eigentlich so auf den eingeschossen hast.
Ja, erstmal muss ich mich ja offenbar heute einschießen, ja. Ich meine, so viel habe ich ja nicht mehr. Ich meine, nachdem mir der Robert abhanden gekommen ist und die Annalena. Aber er triggert mich irgendwie auch. Der kommt immer so ganz von oben eingeflogen, ja. Mhm. Also, auch die Reichen müssen sich fragen lassen in diesem Lande, was sie zur Gerechtigkeit beitragen. Das ist so ein bestimmter sozusagen Sozialismus für Arme plus evangelische Kirche, ja. Mhm. Mir stellen sich so richtig die Nackenhaare hoch, ja. Oder eben Ermahnung an den deutschen Unternehmer, er müsse mal darüber nachdenken, ja, über Standortpatriotismus, also wie patriotisch er sei. Es geht ja nur darum, den Leuten in die Tasche zu greifen. Das ist ja, also das heißt schöne Worte und dahinter ein ganz schnödes Anliegen. Wie schaffe ich es, noch mehr rauszuquetschen, ja?
Ja, zumal wenn wir patriotisch sind, dann sind doch die SPDler die Ersten, die uns als Nazis beschimpfen.
Was du sagst, ist Nationalstolz, deutsche Flagge und so weiter.
Das ist Patriotismus für mich.
Patriotismus ist sein, das ist das Ausweichwort, wo Nationalismus wieder okay wird für den Linken.
Ach so.
Mhm. Das ist so wie im Garten als Bayer die Bayernflagge zeigen oder als Hamburger die Hamburgflagge, ja. Deutschlandflagge geht nicht.
Nur bei der Fußball-WM.
Und Europaflagge. Also sozusagen dazu. Und natürlich die Regenbogenflagge. Das sind die erlaubten Flaggen. Also die Stadtflagge, die Europaflagge, die Regenbogenflagge, nur halt die Deutschlandflagge nicht.
Ja. Was mich bei Lars Klingbeil stört, ist, weißt du, hat ja was Populistisches, ne? Wenn er sagt, den Reichen muss man was wegnehmen. Das würden ja wahrscheinlich sehr viele Leute auch unterschreiben. Das Problem ist, wo Lars Klingbeil reich ansetzt. Da zählen nämlich dann auch ich dazu mit meiner Zweizimmerwohnung in München-Giesing, ja, weißt du? Ja. Und dann habe ich ein Problem damit.
Ja, außerdem arbeitest du beim falschen Unternehmen, aus seiner Sicht wahrscheinlich Burda. Auch schlimm, irgendwie. Auch eine irgendwie so, ja. Ausbeuterbude. Ja, irgendwie auch für Freiheit. Was ist denn das, ja?
Wir hatten auch Fragen rund um die Stadtbilddebatte natürlich. Also das ist irgendwie so ein Never-Ending-Thema. Und da war der Vorwurf eigentlich fast so ein bisschen, geben wir dieser linken Minderheit, die da auf die Straße geht, die ja auch Friedrich Merz als Rassisten beschimpft, geben wir der nicht so große Plattform? Müssten wir das nicht, auch wir als Medien, müssten wir das nicht viel mehr ignorieren?
Ja, nur ist natürlich einem Journalisten oder uns jetzt als Journalistenpaar zu sagen, rede da nicht drüber, ja. So ja. Auch so ein bisschen eine merkwürdige Empfehlung. Also guck da gar nicht hin, ja. Geht weiter so. Das ist entscheidend ist dabei, also wenn man schon darüber redet, über Luisa Neubauer und der Aufstand der Töchter, ja, der höheren Töchter, und das haben wir aber, glaube ich, auch gemacht, darauf hinzuweisen, dass das jetzt keine Massenbewegung ist, sondern dass sie natürlich in der Tat für ein ganz kleines, überschaubares Milieu in Deutschland steht. So. Und das bewahrheitet sich ja spätestens dann, wenn es zu Wahlen kommt. Deswegen halten diese Leute ja Demokratie am Ende, das sagen sie natürlich nie öffentlich, aber für großen Murks, weil da zu viele Leute mit abstimmen, ja, die zu doof sind oder für die falschen Sachen und die Bedeutung bestimmter Fragen und Themen gar nicht erkannt haben. Und ich glaube, in dem Fall übrigens haben wir es explizit dazu gesagt. Ja,
das stimmt.
Also, dass das die kleinen Zirkel sind, ja, die sich hier lautstark artikulieren.
Die Frage, die sich mir stellt, immer, warum gehen denn eigentlich die anderen nicht auf die Straße? Also, warum geht die Mehrheit nicht auf die Straße? Da schließe ich mich ja mit ein, tue ich ja auch nicht. Aber warum ist gerade...
Ja, aber wo jetzt gegen Frau Neubauer, das ist ja, was soll das?
Also nee, für etwas, für die Aussage von Friedrich Merz.
Ja, das kommt hin und
wenn
wieder.
Wenn irgendwie 63% der Deutschen ihm zum Beispiel recht geben in dieser Stadtbilddebatte, warum, und sie merken, jetzt gibt's Anfeindungen, warum gehen wir nicht auf die Straße und sagen, hier, pro Friedrich Merz? Ich würde es auch nicht machen, aber warum?
Du wärst nicht bei der Pro-Friedrich-Merz-Demo dabei. Weil du sagst, okay, ich finde das zwar das Thema wichtig, aber den Typ finde ich komisch. Ich mache keine Pro-Friedrich-Merz. Ich meine, das ist ja das Ergebnis. Also ich glaube, dass es ihm unterm Strich am Ende genutzt hat. Ja? Also jedenfalls.
Das glaube ich, es hat uns allen genutzt.
Es hat, auf jeden Fall nicht den Grünen und der SPD genutzt. Und ganz ein bisschen hat man es ja am Ende auch gemerkt, wie die versucht haben, dann nochmal so die Kurve zu kriegen, nach dem Motto, wir haben ja doch ein Problem.
Ja, Herr Banaschak, ne, hat das gesagt.
Ja, so. Hat es ihm persönlich geholfen? Null. Also seine Sympathiewerte sind im alleruntersten sozusagen Fünftel, ja, wie einbetoniert.
Ja.
Die Leute sehen, es ist, ich meine, ich glaube, das ist auch für ihn ein großer Schmerz.
Total.
Die Leute sehen ihn und mögen ihn einfach nicht. Sie mögen ihn nicht.
Das für, also er hat sich das hart erarbeitet. Das wäre übrigens
dass man ihn
auch,
nicht mag.
Ja, das wäre übrigens meine letzte Frage auch gewesen, weil es gibt ganz viele Zuschauer, die sagen, wir hatten durchaus Hoffnung in Friedrich Merz, da würde ich mich sogar mit einbeziehen. Ja. Und er hat sich aber als Lügenbaron entpuppt. Er macht vielleicht außenpolitisch eine ganz gute Figur, er ist auch in der Diagnose oft auf den Punkt. Und am Ende macht er das Gegenteil. Jeder wartet nur drauf, dass er zurückrudert. Und bei unseren Zuschauern hat er im Großen und Ganzen sehr viel Glaubwürdigkeit verloren. Glaubst du, dass man das nochmal retten kann?
Man kriegt alles in der Politik umgedreht. Mhm. Ich glaube, wenn kommt es zu einer großen Krise, also meistens ja ein externer Schock, Krieg, Finanzkrise, alle verlieren plötzlich den Glauben an Frankreich und die erst gehen die sogenannten Spreads hoch und dann steht der Euroraum wieder vor dem Kollaps. Und Friedrich Merz, den alle verlacht haben und den keiner mag, kommt plötzlich sozusagen als Retter. Ja. Dann sagen die Leute, okay, komischer Typ, sieht komisch aus, ja. Drückt sich mitunter auch unglücklich aus, aber als es darum ging, Deutschland zu retten, da stand er. So, ja, das, ob ihn das jetzt dann tragen wird über die nächsten Jahre und die nächsten Wahlen, das wird man auch zeigen. Aber
ich wünsche ihm das.
Sowas, so ein Moment, kannst, das ist ja das Interessante. Deswegen bin ich ja auch immer, habe ich ja meinen Job so gemocht und finde Politikbeobachtung auch so spannend. Das alles, was du so denkst, übrigens auch, wenn du ganz oben bist, ne? Also wie schnell auch ein Absturz möglich ist.
Ja, na klar, siehst du ja an Habeck beispielsweise.
Ja, oder anderen Figuren. Ich meine auch Gerhard Schröder, ja, so aber noch als Kanzler. Ich meine, der hat vier Reformen auf den Weg gebracht. Mhm. Im Nachhinein richtig und mutig und alle haben ihn verlassen.
Meine, ja, aber denen ging es dann wirklich mal ums Land und nicht um sich selbst. Das finde ich eigentlich wirklich aller Ehren wert. Ja. Auch wenn er jetzt gerade sich ein bisschen verloren hat.
Ja.
Im Nachgang.
Ja, gut, das ist ja, wollen wir jetzt keine Gerhard Schröder-Exegese betreiben, aber das ist natürlich die dunkle Seite des gleichen Gerhard Schröder, der am Ende dann auch immer sagte, fuck you. Mich interessiert eure Meinung nicht. Das ist. Auf der einen Seite hat ihm das eine ganz große Stärke verliehen.
Ja, ja.
Und auch etwas, da hat er einen Tag gelegt, was man ja, was wir uns ja sehen, was theoretischen Politikern wünschen, dass sie mal durchziehen. Mhm. Und im Fall jetzt mit Russland war das ja auch fuck you. So war. Allen, also die ihm was Besseres geraten haben oder sagte, ja, das kannst du nicht machen. Ist dann halt. Ja, gleiche Attitude, anderes Ergebnis.
Fuck you, sozusagen. In diesem Sinne.
Darf man es überhaupt sagen?
Ich weiß es nicht.
Dann kriegen wir, ich habe gesehen, bei Apple gab es eine Folge, da hatten wir das F-Wort auch.
Und dann war es ausgekreuzt?
Nein, da wurden wir sofort, sozusagen, das war dann nicht mit, die Altersbeschränkung wurde sofort auf E explicit.
Also bei den Apple Podcasts?
Ja.
Ach was, weil wir sind eigentlich ab 6 Jahren.
Aber da nicht mehr? Okay. Und insofern, ich weiß nicht, ob die KI schon so schlau ist, da hatten wir es in der Überschrift, das F-Wort.
Das stimmt,
aber ich weiß nicht, ob die KI schon so weit ist bei Apple.
Fuck you Germany war das, oder?
Genau.
Ja.
Zu erkennen, dass wir jetzt in der allerletzten sozusagen Umdrehung dieses Podcasts.
Wir piepen es aus.
Bin ich dagegen. Ich bin für sagen, wie es ist.
Das ist schön, das ist ja auch das Credo eines Journalisten, Jan. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir die Fragen unserer Zuschauer durchzugehen. Das machen wir irgendwann mal wieder.
Und das war ja wahrscheinlich nur ein Bruchteil, ne?
Ein Bruchteil. Also es waren wirklich unzählige, aber ich hatte noch gar nicht Zeit, alle zu lesen.
Gab es eigentlich übrigens auch Beschimpfung
und Kritik? Ich werde sie noch lesen. Kritik und Beschimpfung gibt's immer, hauptsächlich gegen mich. Ja. Aber das ist, das ist in Ordnung. Ja? Das kann, ja, als Frau im Netz kennt man das ganz gut. Und die dürfen alle ihre Meinung sagen. Ich bin da fein damit. Sagt, ist, die Art und Weise der Kritik sagt ja ganz oft immer mehr über diejenigen aus.
Manchmal hast du so links, also Linksschwenker, das wird ja sehr übel genommen. Wo ich du weiß. Dich, also komplett habe ich gesehen, ich habe mir das so angesehen, ja. Angeschaut bei YouTube, bei unserem, als die Stadtbilddebatte ging, die Kommentare. Und da hast
da
du dich,
ich sie auf meiner Seite.
Warte auf, da hast du den Leuten auch mal so aus dem Herzen das gesprochen. Stimmt, ja. Also so einen kleinen Rant abgelassen hast, wie es ist, als Frau nachts ja, gut, um 12 durch Giesing zu laufen.
Um 12? Um 21 Uhr.
Okay, also wie auch immer, ja, jedenfalls Candy Storm für Caroline Blüchel war
das. Das stimmt, das hat auch echt gut getan. Aber ich, weißt du, ich muss ja auch immer ein bisschen gegensprechen und mal die andere Sichtweise aufmachen, sonst wird das ja hier auch zwei Stühle eine Meinung, das wäre ja auch nichts. Deswegen, ich nehme den Hass auch gern mal mit. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Jan. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Schwarzen Kanal. Dann wieder eine reguläre Folge mit den Themen der Woche. Unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende dann überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube auf der Focus Online Seite. Bis dann.